Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Wir machen heute eine richtig spannende Tiefenanalyse.
Hallo. Ja, und das Thema heute ist wirklich ein ziemlicher Augenöffner, würde ich sagen.
Absolut. Weißt du, wenn man für gewöhnlich an KI-Programmierassistenten denkt, dann hat man doch sofort ein ganz bestimmtes Bild im Kopf.
Oh ja, das klassische Klischee.
Genau. Man denkt an Softwareentwickler, die so mit Kapuze im dunklen Zimmer sitzen, tief im Code stecken und kryptische Befehle in so schwarze Bildschirme tippen.
Und man selbst denkt sich halt, okay, das ist eine exklusive Welt, da habe ich ohne Informatikstudium eh keinen Zutritt.
Richtig, man fühlt sich da komplett ausgeschlossen. Aber dieses Bild ist mittlerweile völlig veraltet. Und das zeigen unsere heutigen Quellen ganz deutlich.
Da hat sich massiv was verschoben, ja.
Codex, also dieser KI-Assistent von OpenAI, der hat mittlerweile über 5 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. Und hier ist die Statistik, die mich beim Lesen echt aus den Socken gehauen hat.
Lass mich raten, die Nutzerstruktur?
Genau. Im letzten Monat waren nämlich 40% der neuen Nutzer überhaupt keine Programmierer. Null.
Das ist Wahnsinn. Das waren dann Datenanalysten oder Leute aus dem Marketing, oder?
Ja. Marketingteams, Designer, Leute aus dem Vertrieb. Die unsichtbare Wand zwischen Entwicklern und dem ganzen Rest von uns, die wird gerade massiv eingerissen.
Und genau das ist unser Lernziel für die heutige Analyse. Wir schauen uns im Detail an, wie aus einem reinen Code-Generator so ein universelles Werkzeug für eigentlich fast jeden Wissensarbeiter geworden ist.
Mhm. Und wir wollen am Ende drei zentrale Säulen verstehen, richtig?
Exakt. Das sind Plugins, Annotationen und dieses unglaublich mächtige neue Sites-Feature. Aber fangen wir mal vorne an. Was an dieser demografischen Verschiebung so faszinierend ist, ist ja der technologische Unterbau.
Also das, was das alles erst möglich macht.
Ganz genau. Wir sprechen hier nicht mehr über ein Nischenwerkzeug, das irgendwie jemandem hilft, eine Python-Funktion ein bisschen schneller abzutippen. Die KI fungiert mittlerweile als Übersetzer.
Ein Übersetzer zwischen menschlicher Absicht und maschineller Ausführung quasi.
Schön gesagt, ja. Und wenn wir verstehen wollen, wie Codex heute genutzt wird, müssen wir uns ansehen, wie omnipräsent das mittlerweile ist. Man kann es über AWS nutzen, als Erweiterung direkt im Chrome-Browser und es ist tief in ChatGPT integriert.
Wobei man da ja klar differenzieren muss, oder? Die kostenlose Version kratzt doch wahrscheinlich nur an der Oberfläche.
Definitiv. Die wirkliche Leistungsfähigkeit, die entfaltet sich erst in den Bezahlversionen, also Plus, Pro oder diesen Enterprise-Lösungen. Da sehen wir, dass die KI komplette Systeme orchestriert.
Genau dieses Wort orchestrieren, das ist mir in den Unterlagen auch sofort ins Auge gesprungen. Da gab es dieses Beispiel von der Forschungsabteilung bei NVIDIA.
Ah ja, ein perfektes Beispiel dafür.
Ich dachte zuerst so, naja, die nutzen das, um mal eben einen Bug in ihrem Code zu finden. Aber nein, die nutzen das völlig anders. Kannst du mal aufschlüsseln, was da bei NVIDIA genau passiert?
Sehr gerne. Also, stell dir mal vor, du bist Forscher bei NVIDIA und willst ein neues Machine Learning-Modell testen.
Okay.
Früher musstest du die Forschungsidee haben, dann manuell Skripte schreiben, um hunderte von Servern hochzufahren. Du musstest die Datenverteilung programmieren und den Trainingsprozess überwachen.
Das klingt nach einem enormen infrastrukturellen Aufwand. Also extrem zeitraubend.
Absolut. Heute läuft das anders. Der Forscher beschreibt sein Experiment einfach in natürlicher Sprache. Codex nimmt diese Beschreibung und zack, übersetzt sie in ausführbare Bash-Skripte.
Krass.
Es konfiguriert die Server, teilt die Rechenlast auf die ganzen GPUs auf und startet das Experiment automatisch. Die KI versteht also nicht nur isolierten Code, sondern die logische Architektur der ganzen Infrastruktur.
Weißt du, das ist so, als würde man einem Architekten nicht nur sagen, zeichne wir ein Haus, sondern die KI bestellt direkt die Bagger, koordiniert die Handwerker und gießt das Fundament.
Eine großartige Analogie.
Mich erinnert das extrem an diesen Sprung, den wir in den 80er Jahren bei den Computern hatten. Also damals musstest du ja die MS-DOS-Kommandozeile beherrschen.
Oh ja, dieser schwarze Bildschirm mit der weißen Schrift.
Genau. Du musstest diese kryptischen Befehle auf den Buchstaben genau kennen, um auch nur eine einzige Datei zu kopieren. Und dann kam die grafische Benutzeroberfläche. Das Interface hat sich komplett geändert.
Plötzlich konnte man Ordner einfach mit der Maus verschieben. Jeder konnte einen PC bedienen.
Richtig. Und heute ändert sich das Interface wieder. Nur dass diesmal die natürliche Sprache des neuen Interfaces. Wir steuern unfassbar komplexe Prozesse, ohne die zugrunde liegende Maschinensprache lernen zu müssen.
Und das ist der entscheidende Punkt für unsere heutige Analyse. Die Sprache der Maschine ist nicht mehr der Flaschenhals. Die Maschine hat unsere Sprache gelernt.
Aber, und da gibt es sicher ein großes Aber, damit ein Marketingmanager oder eine Analystin wirklich effektiv mit der KI arbeiten kann, reicht das doch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es reicht nicht, dass die KI einfach nur theoretischen Code ausspuckt. Sie muss Zugriff auf die spezifischen Werkzeuge haben, die diese Menschen in ihrem Berufsalltag auch wirklich nutzen.
Logisch. Eine KI nützt dem Vertriebler gar nichts, wenn sie nicht weiß, was in seinem Salesforce steht.
Exakt. Und da kommen wir zu dem Mechanismus, der diese ganzen Informationssilos aufbricht. Das ist unsere erste Säule für heute. Die Plugins.
In unseren Dokumenten steht ja, dass es mittlerweile Unterstützung für 62 verschiedene Apps und 110 Skills gibt. Das ist eine Menge.
Das ist gewaltig, ja?
Aber lass uns da mal unter die Haube schauen. Wie genau funktioniert das in der Praxis? Wenn ich jetzt als Datenanalyst vor meinem Bildschirm sitze und sage, werte mir die Verkaufsdaten vom letzten Quartal aus, wie greift Codex dann auf Plattformen wie Snowflake, Tableau oder Databricks Genie zu? Liest die KI da einfach meinen Bildschirm mit?
Nein, das ist viel strukturierter als ein bloßes Mitlesen. Wenn du der KI einen Befehl in natürlicher Sprache gibst, analysiert das sogenannte Large Language Model, also das LLM, zuerst mal deine Absicht.
Okay, sie versteht, was ich will. Und dann?
Dann generiert es im Hintergrund keinen Text für dich zum Lesen, sondern einen strukturierten Datenpayload. Oft in diesem JSON-Format. Und das ist genau auf die API, also die Programmierschnittstelle, von beispielsweise Tableau zugeschnitten.
Aha, okay. Die KI übersetzt also mein lapidares "Zeig mir die Umsätze" in eine superkomplexe Datenbankabfrage.
Richtig. Und diese Abfrage schickt sie über das Plugin an Snowflake, empfängt die rohen Zahlen, interpretiert sie und schickt dann direkt einen weiteren Befehl an Tableau, um daraus ein schickes visuelles Dashboard zu rendern.
Warte. Das heißt, ich muss nicht mal mehr wissen, wie unsere Unternehmensdatenbank überhaupt strukturiert ist? Ich muss das Schema gar nicht kennen?
Exakt. Du brauchst kein technisches Vorwissen. Das Plugin gibt der KI Zugriff auf die Metadaten der Datenbank. Codex weiß also selbst, in welcher Tabelle die Umsätze stehen und wie sie mit der Kundentabelle verknüpft sind.
Das ist echt verrückt. Hast du noch ein anderes Beispiel, vielleicht nicht aus der Datenanalyse?
Ja. Ein großartiges Beispiel ist die Kreativproduktion. Nehmen wir an, du bist im Marketing und hast ein Textbriefing für eine neue Kampagne. Über das Creative Production Plugin ist Codex dann mit Figma, Canva und Shutterstock verbunden.
Oh, das sind ja genau die Tools, die Designer ständig nutzen.
Genau. Die KI liest also dein Textbriefing, identifiziert die Kernbotschaften, sucht dann autonom über die Shutterstock API nach passenden Bildern und schickt Layout-Parameter an Canva oder Figma, um sofort einen ersten visuellen Prototypen zu erstellen.
Wow, und im Vertrieb läuft das dann ähnlich, richtig? Ich habe in unseren Quellen gesehen, dass da Kundendaten aus Salesforce, HubSpot und Slack zusammengeführt werden können.
Richtig, und das ist technisch gesehen eine enorme Leistung. Dein Wissen im Unternehmen ist ja meistens total fragmentiert.
Ja, wem sagst du das? Der formelle Kontakt steht brav in Salesforce. Aber die eigentlichen schnellen Absprachen passieren alle im Slack-Chat.
Ganz genau. Und bisher war der Mensch quasi die Abi. Du warst die Brücke, die Informationen mühsam aus verschiedenen Fenstern zusammenkopieren musste. Codex agiert jetzt als universeller API-Übersetzer.
Das zieht also die Gesprächshistorie aus Slack, kombiniert sie mit den Vertragsdaten aus Salesforce und gibt mir ein fertiges Strategiebriefing aus.
Genau so ist es.
Das klingt alles wahnsinnig effizient. Aber ich kenne auch die Schattenseite dieser KI-Prozesse, wenn ich ehrlich bin.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Wo siehst du den Haken?
Naja, wenn ich Codex bitte, mir so ein komplexes Dashboard oder ein langes Skript zu bauen und der erste Entwurf ist dann da. Er ist zu 95% perfekt.
Das ist doch schon mal gut.
Ja, aber eine einzige Metrik im Dashboard ist vielleicht falsch. Oder ein kleiner Absatz im Briefing hat komplett den falschen Tonfall. Bisher war das immer genau der Moment, wo ich frustriert aufgestöhnt habe.
Weil du alles neu generieren lassen musstest.
Genau. Denn wenn ich der KI sage, korrigiere mir nur diesen einen kleinen Fehler, dann generiert sie oft das komplette Ding neu und zerschießt mir dabei Dinge, die vorher eigentlich schon absolut perfekt waren. Das ist doch der absolute Produktivitätskiller.
Ich verstehe dich total. Das beschreibt das klassische Monolith-Problem der frühen Sprachmodelle. Ein LLM generiert Antworten ja immer sequenziell, Token für Token, basierend auf der gesamten bisherigen Eingabe.
Und wenn ich was ändern will, fängt sie wieder ganz oben an.
Richtig. Wenn du eine Änderung verlangst, fängt das Modell oft wieder von vorne an, Wahrscheinlichkeiten neu zu berechnen. Und das führt zu diesen ungewollten Veränderungen, diesen Halluzinationen in bereits perfekten Abschnitten.
Genau das meine ich. Das treibt einen in den Wahnsinn.
Aber genau für dieses massive Frustrationspotenzial wurde die zweite zentrale Säule entwickelt, die wir uns heute anschauen müssen. Die Annotationen.
Annotationen. Okay, erklär mir das mal bitte. Wie löst das mein Problem, dass ich nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen will?
Annotationen erlauben eine völlig neue Art der iterativen Zusammenarbeit. Technisch gesehen handelt es sich dabei um strukturierte Metadaten. Anstatt der KI einfach einen komplett neuen Textprompt vorzuwerfen, markierst du in der Benutzeroberfläche gezielt einen bestimmten Bereich.
Ah, verstehe.
Sagen wir ein einzelnes Diagramm in deiner Präsentation oder eine spezifische Funktion im Code. Du grenzt den Bereich also optisch ein.
Ah, das ist ja im Grunde wie bei einem Chirurgen.
Wie meinst du das?
Naja, bisher war das so. Ich hatte ein Problem im Knie, aber der Arzt hat den ganzen Körper bestrahlt, in der Hoffnung, dass das Knie heilt. Und plötzlich fallen mir aber die Haare aus.
Okay, das ist ein drastisches Bild.
Aber es passt doch, oder? Mit den Annotationen nutzt der Chirurg jetzt einen fokussierten Laser, der nur eine einzige Zelle im Knie behandelt, während der restliche Körper komplett in Ruhe gelassen wird.
Das ist eine wirklich sehr schöne Analogie und sie trifft den technischen Kern ziemlich genau. Wenn du diesen Bereich markierst, isoliert Codex den Vektor dieses spezifischen Code- oder Textblocks.
Die KI blendet den Rest also quasi aus.
Genau. Das Modell aktualisiert dann nur das sogenannte Token-Fenster für diesen lokalen Bereich. Du sagst dann, ändere die Y-Achse in diesem einen Diagramm von absolut auf prozentual.
Und die KI rechnet dann auch wirklich nur an diesem Block?
Die KI wendet ihre Rechenleistung ausschließlich auf diesen markierten Block an. Der restliche Code bleibt gesperrt und völlig unberührt. Das gibt dir endlich diese chirurgische Präzision, die du brauchst, um aus einem guten ersten Entwurf ein perfektes Endprodukt zu machen.
Wahnsinn. Das ist ein riesiger Sprung für die Praxistauglichkeit. Wenn ich also Daten aus Silos zusammenziehe und das Ergebnis dann auch noch so präzise anpassen kann, komme ich extrem schnell zu brauchbaren Ergebnissen.
Und das ganz ohne coden zu können.
Eben. Aber wir reden hier bisher immer noch von Dokumenten, Dashboards oder Tabellen. Das Material, das wir für die heutige Analyse vorliegen haben, geht da ja aber noch einen gewaltigen Schritt weiter.
Oh ja, jetzt wird es wirklich spannend.
Und hier wird es fast schon ein bisschen unheimlich, finde ich. Es geht um das Feature namens Sites. Wenn ich das beim Lesen richtig verstanden habe, nimmt Sites meine statischen Dokumente und macht daraus echte bedienbare Software.
Genau das tut es. Sites ist eigentlich nichts Geringeres als die Demokratisierung der App-Entwicklung. Es verwandelt statische Pläne, rein textliche Ideen oder trockene Finanzmodelle in voll funktionsfähige, interaktive und gehostete Webseiten oder Web-Apps.
Das musst du mir genauer erklären. Das klingt fast nach Magie.
Um zu verstehen, wie revolutionär das ist, müssen wir uns kurz ansehen, was im Hintergrund passiert. Codex nutzt hier eine Technologie, die auf sogenannten ES-Modulen basiert. Und diese Module sind mit Cloudflare-Workern kompatibel.
Okay, stopp. Da müssen wir echt kurz auf die Bremse treten. ES-Module und Cloudflare-Worker, das sind doch genau diese Begriffe, bei denen die 40% Nicht-Programmierer normalerweise direkt abschalten.
Okay, Punkt für dich. Zu viel Fachjargon.
Was passiert da ganz konkret, wenn ich mein schnödes Word-Dokument in Sites hochlade?
Machen wir es anschaulicher. Normalerweise besteht eine App ja aus drei Dingen. Dem Design, das du siehst, der Logik, die im Hintergrund rechnet, und einem Server, auf dem das Ganze läuft.
Soweit logisch.
Wenn du Codex jetzt ein statisches Word-Dokument gibst, zum Beispiel ein Konzept für einen Produktlaunch, dann analysiert die KI den Text und zerlegt ihn. Sie schreibt den Code für die Benutzeroberfläche, sie schreibt die Logikfunktionen in Form dieser erwähnten ES-Module.
Also ES-Module sind einfach nur ein Standardformat für strukturierten JavaScript-Code, richtig?
Genau, nichts anderes. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Anstatt dass du dich als Nutzer irgendwie um einen Server kümmern musst, nutzt Codex diese Cloudflare Worker. Das ist eine sogenannte Serverless-Architektur.
Serverless heißt ohne Server. Aber irgendwo muss es doch laufen.
Richtig, der Name ist etwas irreführend. Das bedeutet einfach, dass kleine Codeschnipsel direkt auf Serverknotenpunkten weltweit ausgeführt werden. Und zwar genau in dem Moment, wo jemand die App aufruft. Deshalb ist deine App innerhalb von Sekundenbruchteilen live und weltweit erreichbar.
Wahnsinn. Lass uns das mal einem konkreten, alltäglichen Beispiel durchspielen. Angenommen, ich habe eine endlose, staubtrockene Excel-Tabelle, die unser Budget für das nächste Jahr abbildet.
Oh, die klassische Excel-Hölle.
Genau. Dutzende Tabs, unfassbar unübersichtlich, keiner blickt mehr durch. Was macht Zeitz jetzt daraus?
Anstatt diese Tabelle einfach per E-Mail ans Team zu schicken, bittest du Codex, baue mir daraus bitte einen interaktiven Szenarioplaner. Codex passt dann die Logik deiner Excel-Formeln, schreibt den ganzen Code und generiert eine saubere Web-Oberfläche.
Und wie sieht das dann für mein Team aus?
Du hast dann plötzlich im Browser schicke Schieberegler für das Marketingbudget oder die prognostizierte Inflationsrate. Wenn du den Regler verschiebst, passen sich alle Diagramme sofort in Echtzeit an. Aus einer toten Tabelle ist ein interaktives Software-Tool geworden. Und das kannst du einfach per Link mit deinem Team teilen.
Das ist genial für Zahlen. Aber eine echte App? Sagen wir, ich baue für mein Team mal eben schnell eine interne App für Urlaubsanträge. Die muss sich ja auch Dinge merken können, oder?
Ein sehr guter Punkt.
Wenn ich die App morgen wieder öffne, darf sie ja nicht vergessen haben, dass Kollege Müller nächste Woche auf Mallorca ist. Wie löst Zeitz dieses Problem des Gedächtnisses?
Das ist der Unterschied zwischen einem einfachen Taschenrechner und einem echten System. Wenn eine App nur rechnet, ist sie ein Taschenrechner. Wenn sie Daten speichert, wird sie zum System. Codex löst das extrem elegant, indem es je nach Bedarf automatisch zwei verschiedene Speicherarchitekturen anbindet.
Zwei verschiedene?
Ja. Die erste ist eine relationale Datenbank namens D1.
Relational. Okay, relational weiß, das ist wie ein strukturiertes Kassenbuch, oder? Also Zeilen und Spalten, die logisch irgendwie miteinander verknüpft sind.
Exakt so kannst du dir das vorstellen. D1 ist perfekt für strukturierte Daten. In deinem Beispiel mit dem Urlaubsplaner würde D1 speichern Nutzer-ID 123, Name Müller, Startdatum 1. August, Enddatum 14. August, Status genehmigt.
Die Datenbank versteht also die Beziehung zwischen dem Nutzer und seinen Urlaubsdaten.
Genau. Wenn du nun aber willst, dass Herr Müller in der App auch sein ärztliches Attest als PDF hochladen kann oder ein Profilbild von sich einstellt, dann reicht diese D1-Datenbank dafür nicht aus.
Weil das Kassenbuch keine Fotos speichern kann.
Richtig. Und dafür bindet Codex dann automatisch einen Objektspeicher namens R2 an.
Objektspeicher. Das kann ich mir also eher wie einen riesigen, unstrukturierten Aktenschrank oder eine große Festplatte vorstellen, wo einfach komplette Dateien reingeworfen werden.
Hervorragendes Bild. Die relationale Datenbank D1 merkt sich, wer Herr Müller ist und dass er ein Attest hochgeladen hat. Und der Objektspeicher R2 hält die tatsächliche PDF-Datei physisch vor.
Das greift also nahtlos ineinander.
Genau. Und das Bemerkenswerte daran ist ja, du musst der KI als Nicht-Programmierer nicht sagen, konfiguriere mir bitte eine SQL-Datenbank und einen AWS S3-Bucket.
Ich sage einfach, ich brauche eine App, wo Leute ihren Urlaub eintragen und Dokumente hochladen können.
Exakt. Codex analysiert diesen Intent und baut diese komplexe Infrastruktur aus D1 und R2 im Hintergrund völlig autonom für dich auf.
Das ist einerseits echt absolut faszinierend. Aber ganz ehrlich, andererseits schrillen bei mir als fiktivem IT-Chef jetzt sämtliche Alarmglocken.
Da bist du sicher nicht der Einzige.
Ja, überleg mal. Wenn der Marketingmanager an einem Dienstagnachmittag mal eben aus unseren internen Finanztabellen eine Web-App baut, weil das ja jetzt so kinderleicht ist, wie verhindern wir denn dann, dass unsere absolut geheimen Q3-Zahlen plötzlich im offenen Internet landen?
Berechtigte Sorge.
Ein falscher Klick auf Veröffentlichen und die Konkurrenz freut sich.
Das ist wirklich die kritische Frage beim Einsatz in Unternehmen. Aber OpenAI ist sich dieses Risiko sehr bewusst und hat für Sites einen strengen, zweistufigen Deployment-Prozess eingebaut. Der soll genau das verhindern. Es passiert nicht einfach aus Versehen, dass etwas live geht.
Wie muss ich mir diese zwei Stufen denn vorstellen? Ist das eine Art Sicherheitsnetz?
Ja, genau. Die erste Stufe nennt sich Save a Version, also eine Version speichern. Wenn du der KI den Befehl gibst, die App zu bauen, wird der Quellcode generiert und ein sogenannter Commit erstellt. Das System baut dir eine Vorschau, also einen Entwurf, der in einer völlig isolierten, absolut sicheren Umgebung läuft.
Verstehe. Eine Sandbox.
Richtig. Hier kann der Ersteller oder eben die IT-Abteilung ganz in Ruhe testen, ob die Datenbanken richtig verknüpft sind und ob die Berechnungen stimmen. Nichts davon ist öffentlich.
Okay, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Ich probiere also erstmal gefahrlos rum.
Genau. Und erst wenn du dir absolut sicher bist, kommt Stufe 2. Deploy Aversion, also die eigentliche Veröffentlichung. Erst durch diesen ganz bewussten zweiten Schritt bekommt die App eine Produktions-URL, die man aufrufen kann.
Aber das ist doch für meinen IT-Chef immer noch gefährlich, wenn sie dann öffentlich ist.
Da kommt das zweite Sicherheitsnetz. Selbst dann ist sie nicht zwingend für das gesamte Internet sichtbar. Du kannst die Zugriffsrechte, die sogenannten Access Modes, extrem strikt regeln.
Wie strikt reden wir hier?
Standardmäßig hat oft nur der Ersteller selbst und der Administrator des Workspaces Zugriff. Du kannst es aber auch gezielt nur für bestimmte Gruppen im Unternehmen freigeben. Die App bleibt also im Firmenintranet quasi.
Dann muss ich aber nochmal einhaken, weil mir da noch was eingefallen ist. Was ist mit Zugangsdaten?
Wie meinst du das?
Naja, wenn meine neue App auf unsere echte Firmendatenbank zugreifen soll, braucht sie ja ein Passwort oder so einen API-Schlüssel. Ich habe schon so oft gelesen, dass Entwickler aus Versehen Passwörter im Code stehen lassen und der Code dann irgendwo landet. Wie wird es bei Sites gelöst?
Ah, du sprichst von Umgebungsvariablen oder Secrets, wie man sie auch nennt. In der traditionellen Entwicklung speichert man die oft in einer sogenannten .nv-Datei.
Okay. Und das ist unsicher.
Quasi der digitale Tresor für ein Projekt. Das Problem ist nur, wenn man nicht aufpasst, kopiert man diese .env-Datei aus Versehen mit dem restlichen Code auf einen Server oder ins GitHub-Repository. Und zack, plötzlich ist der Tresor offen und das Passwort für jeden sichtbar.
Und wie umgeht Codex dieses Risiko?
Bei Sites wird dieses Risiko architektonisch komplett umgangen. Du schreibst diese sensiblen Schlüssel niemals in den Chat mit der KI oder irgendwo direkt in den Code.
Wohin dann?
Es gibt ein separates, hochgesichertes Sites-Panel in der Administrationsoberfläche. Dort trägst du den API-Schlüssel einmalig ein. Die App greift dann zur Laufzeit auf dieses geschützte Panel zu, holt sich den Schlüssel, nutzt ihn und verwirft ihn sofort wieder. Der Schlüssel taucht im generierten Quellcode überhaupt nicht auf.
Ah, clever. Das heißt, selbst wenn mir jemand den Code der App stiehlt, hat er nicht die Schlüssel zum Haus. Das macht absolut Sinn. Administratoren müssen dieses ganze Feature wahrscheinlich ohnehin erstmal global für die Firma freigeben, oder?
Absolut. In Enterprise-Umgebungen ist Sites standardmäßig erst einmal streng reguliert und muss von der IT für den Workspace explizit aktiviert werden. Die Leitplanken sind also definitiv vorhanden und ziemlich massiv.
Gut, das beruhigt den IT-Chef in mir. Das war jetzt echt ein tiefgehender Blick in die Mechanik, wie moderne Wissensarbeit funktioniert. Lass uns das große Ganze für unsere Hörer noch einmal kurz zusammenziehen, damit wir klar sehen, wo die Reise da eigentlich hingeht.
Sehr gerne. Wir haben heute im Grunde beobachtet, wie die KI aus ihrer isolierten Box ausgebrochen ist.
Das ist eine schöne Zusammenfassung der Entwicklung.
Erstens durch die Plugins. Codex kann die fragmentierten Silos eines Unternehmens, also von Salesforce über Slack bis hin zu Tableau über APIs verbinden und als intelligenter zentraler Übersetzer fungieren.
Und wir haben zweitens gesehen, wie Annotationen das alte Frustrationsproblem lösen, dass immer alles neu generiert werden musste.
Richtig. Durch die vektorbasierte Isolierung von Codeblöcken können wir jetzt chirurgisch präzise iterieren, ohne bei jeder kleinen Änderung den gefürchteten Monolithen komplett neu generieren zu müssen.
Und drittens haben wir mit Sites die Demokratisierung der Softwareentwicklung betrachtet.
Genau. Die Fähigkeit, aus natürlicher Sprache und statischen Dokumenten über Serverless-Technologien wie Cloudflare Workers in Sekunden interaktive Apps zu generieren. Und das komplett mit relationalem Gedächtnis und Objektspeicher.
Das ist wirklich eine faszinierende Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Es ist echt der fundamentale Übergang vom passiven Dokument zur aktiven Interaktion.
So kann man das sehr gut auf den Punkt bringen.
Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir, also unserem Hörer, gerne mitgeben möchte, während du diese Tiefenanalyse jetzt für dich verdaust. Denk mal an deinen eigenen Arbeitsalltag.
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Wenn ab heute theoretisch jeder in der Lage ist, aus einem trockenen Konzepttext sofort ein interaktives Dashboard oder eine voll funktionierende Web-App zu generieren, werden statische Formate wie das PDF oder die klassische Excel-Liste dann bald komplett aussterben.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich meine, warum sollte ich dir noch einen 50-seitigen Bericht schicken, in dem die Daten tot auf dem Papier liegen, wenn ich dir in exakt der gleichen Zeit eine sichere App schicken kann, in der du die Daten selbst filtern, hinterfragen und explorieren kannst?
Das ist genau die Frage, die sich in den nächsten Jahren jeder Organisation unweigerlich stellen muss. Es verändert ja nicht nur das Werkzeug, das wir nutzen, sondern die gesamte Art und Weise, wie Wissen in einem Team überhaupt kommuniziert wird.
Ganz genau. Und das ist ein hervorragender Gedanke, um unsere heutige Analyse abzuschließen. Denk mal drüber nach, wenn du das nächste Mal frustriert auf eine endlose Tabellenkalkulation starrst. Das war es für unseren heutigen Deep Dive.
Wir hoffen, du konntest gut nachvollziehen, wie diese Technologien unter der Haube funktionieren.
Und vor allem, warum die Zukunft der Arbeit interaktiv ist. Verabschiede dich am besten schon mal gedanklich von deinen statischen Dokumenten. Und schalte auch beim nächsten Mal unbedingt wieder ein, wenn wir wieder tief in die Materie eintauchen, um die komplexen Dinge einfach zu machen. Bis dann.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.